Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Kim Tuivivo
und Dominik Plersch. Im heutigen Beitrag berichten wir über den Beschluss des Haller Gemeinderates, welcher sich auf den Bau eines neuen städtischen Stadions einigte. Miro Ruff sprach mit Jürgen Lechner, dem ersten Vorsitzenden der Sportfreunde Schwäbisch Hall, über diese Entscheidung und deren Folgen. Für den zweiten Beitrag sprach Miro Ruff mit Peter Nischling über das neu geplante Leitbild der Stadt Schwäbisch Hall. Nischling nahm an einer Bürgerumfrage und an einem später stattfindenden Workshop teil. Beide Veranstaltungen sollen die Erstellung des Leitbildes unterstützen, in dem Bürger aktiv eingebunden wurden. Doch zunächst die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche.
Stuttgart. Integrationsministerin Bekay Öney macht sich für anonymisierte Bewerbungen stark. Sie hat in dieser Woche ein entsprechendes Modellprojekt vorgestellt. Dabei wählen kleine und große Firmen, darunter Bosch und die Stadt Mannheim, ihre Bewerber zuerst über standardisierte Befragungsbögen aus, bevor sie die kompletten Bewerbungsunterlagen in die Hand bekommen. Anonymisierte Bewerbungsverfahren können für Betriebe ein geeignetes Verfahren sein, um sich auf die Qualifikation ihrer neuen Mitarbeiter zu fokussieren, sagte Ministerin Öney. Sie hoffe, dass dieses Verfahren außerdem deutlich effizienter sei als das herkömmliche. Deshalb werde es sich durchsetzen, auch ohne gesetzliche Vorlage. Das Projekt greift eine aktuelle Studie der Universität Konstanz auf. Die hatte gezeigt, dass es Diskriminierung bereits im Bewerbungsverfahren gibt. Bewerber ausländisch klingender Namen haben trotz vergleichbarer Qualifikationen deutlich seltener die Chance, zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, als ihre Konkurrenz mit deutschen Wurzeln. Konkret ist die Chance 14% geringer. Noch deutlicher fällt dieser Unterschied in kleineren und mittleren Unternehmen aus. Dort haben Bewerber mit ausländisch klingenden Namen 24% geringere Chancen auf eine Einladung zum Vorstellungsgespräch.
Stuttgart. Das Sozialministerium und die AIDS-Hilfe Baden-Württemberg verstärken ihren Einsatz gegen HIV-Neuansteckungen. Zu diesem Zweck stockt die Landesregierung die Förderung für die AIDS-Hilfe deutlich auf. Von zuletzt 480.000 Euro auf mehr als 650.000 Euro im kommenden Jahr. So lautet jedenfalls der Plan von Sozialministerin Altpeter. Das Parlament muss dem aber noch zustimmen, teilte Altpeter mit. Die Ministerin hob in diesem Zusammenhang den Einsatz der AIDS-Hilfe hervor. Sie setzte sich seit Jahren gegen Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen mit HIV ein. In Baden-Württemberg sind für das Jahr 2012 bislang 217 HIV-Neudiagnosen gemeldet worden. Damit bleibt die Zahl der Neuinfektionen im Vergleich zu den Vorjahren stabil. Das Robert-Koch-Institut schätzt, dass in Baden-Württemberg derzeit etwa 7600 Menschen mit AIDS leben. Rund 50 Personen sind in diesem Jahr in Baden-Württemberg an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.
Stuttgart. Rauchmelder und Fahrradstellplätze sollen Pflicht werden. Dies sieht das neue Baurecht vor, das das Kabinett in Stuttgart nun verabschiedet hat. Damit soll das Baurecht in Baden-Württemberg stärker nach ökologischen, sozialen und sicherheitstechnischen Gesichtspunkten ausgerichtet werden. So soll der Bau gut zugänglicher Abstellflächen für Fahrräder und Kinderwagen vorgeschrieben und die Errichtung von Solar- oder Kleinwindkraftanlagen erleichtert werden. Außerdem sei geplant, Rauchwarnmelder in Privathäusern zur Pflicht zu machen, teilte das Staatsministerium mit.
Stuttgart. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ist in diesem Ausbildungsjahr zwar gestiegen, die Zahl an Bewerbern jedoch gesunken. Dieses Fazit hat das Bündnis zur Stärkung der beruflichen Ausbildung jetzt gezogen. In dem Bündnis arbeiten unter anderem Landesregierung, Arbeitsagenturen, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kammern zusammen. Das Ausbildungsjahr 2012 war demnach geprägt durch besondere Entwicklungen in den Schulen. Der doppelte Abiturjahrgang an allgemeinbildenden Gymnasien führte zu einem leichten Anstieg der Bewerber mit Hochschulreife. Der generelle Rückgang der Bewerber konnte dadurch jedoch nicht aufgefangen werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit.
Stuttgart. Die Tarifverhandlungen für die private Energiewirtschaft in Baden-Württemberg sind geplatzt. Dies teilte die Gewerkschaft Verdi in dieser Woche in Stuttgart mit. In der privaten Energiewirtschaft gibt es landesweit 25.000 Beschäftigte. Die Gespräche seien in der vierten Verhandlungsrunde abgebrochen worden, nachdem es einen Warnstreik gegeben hatte. Die Beschäftigten fordern unter anderem 6,5% mehr Lohn und eine Übernahme aller Auszubildenden. Die Arbeitgeber hatten ihr Angebot von 2,25% auf 2,75% für 18 Monate erhöht. Verdi hatte das als absolut unzureichend zurückgewiesen. Die Verdi-Tarifkommission habe nun beschlossen, den Arbeitgebern ein letztmaliges Gesprächsangebot zu unterbreiten. Einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht.
Stuttgart. Mit großem Einvernehmen hat die Regionalversammlung in dieser Woche ihren Haushalt für 2013 verabschiedet. Der Etat des Regionalverbands beträgt im kommenden Jahr 350 Millionen Euro. Von den 80 Mitgliedern der Verbandsversammlung stimmten nur 3 gegen den Haushaltsplan, nämlich die Mitglieder der Linken. Die 77 Mitglieder von CDU, SPD, Freien, Grünen, FDP und Republikanern stimmten dafür. Die Versammlung beschloss auch die Verbandsumlage, die die 179 Städte und Gemeinden in der Region entrichten müssen. Diese Umlage steigt im kommenden Jahr nur moderat an, und zwar um 500.000 Euro. Sie beträgt dann insgesamt 16 Millionen Euro. Auch die Verkehrsumlage wird leicht ansteigen, und zwar um 4,3% auf fast 70 Millionen Euro. Davon werden wichtige Teile des öffentlichen Personennahverkehrs in der Region Stuttgart finanziert. Im kommenden Jahr geht es für die Region dabei vor allem um die S-Bahn-Verlängerung von Filderstadt nach Neuhausen. Ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung die S-Bahn in den Landkreis Göppingen.
Malsch. Die Hans-Thoma-Schule in Malsch bei Karlsruhe erhält den diesjährigen Verbraucherschutzpreis der Schulen. Der Preis geht an ein Facebook-Schülerprojekt. Es heißt, wie bewege ich mich sicher in sozialen Netzwerken und steht für beispielhafte Verbraucherbildung. Das Projekt hat die Jury besonders deshalb überzeugt, weil sich die Jugendlichen intensiv mit dem sozialen Netzwerk Facebook beschäftigt haben. Hinterher haben sie ihr Wissen an jüngeren Mitschülern weitergegeben. Thema des Projektes waren vor allem problematischen Einstellungen bei der Sichtbarkeit von Profilinformationen. Die Schüler konzipierten dafür eine Unterrichtseinheit für 5- und 6-Klässler. Dafür erhalten die Schüler jetzt ein Preisgeld von 500 Euro. Der baden-württembergische Verbraucherschutzpreis für Schulen wird vom Verbraucherschutzministerium in Stuttgart verliehen, und zwar in diesem Jahr zum zweiten Mal.
Schwäbisch Hall. Dieter Vogt, Stadt- und Kreisrat der SPD und ehrenamtlicher Stellvertreter des Schwäbisch-Haller Oberbürgermeisters, ist tot. Der Sozialdemokrat starb am 3. Dezember 2012 im Hospiz in Ellwangen. Er war 41 Jahre lang Mitglied des Haller Gemeinderats. Des Weiteren war er 28 Jahre lang für den Landkreis Schwäbisch-Hall im Kreistag aktiv. Darüber hinaus war er Träger des Bundesverdienstkreuzes.
Soweit die Nachrichten. Nach etwas Musik geht es hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk weiter mit dem Interview von Miro Ruff mit Jürgen Lechner, dem ersten Vorsitzenden der Sportfreunde Schwäbisch Hall, über die bevorstehenden Renovierungsarbeiten des neuen städtischen Stadions.
Nach jahrelanger Diskussion hat der Haller Gemeinderat Folgendes beschlossen. Die Auwiese, die Spielstätte der Sportfreunde aus Hall, wird neues städtisches Stadion. Die Fußballer teilen es sich nun mit den deutschen Footballmeistern der TSG, den Unicorns. Die Stadt gibt insgesamt 4 Millionen Euro für die Sportstätten aus. Dabei fällt der Löwenanteil knapp 2 Millionen auf die Renovierung der Auwiese. 1,5 Millionen kosten die beiden Kunstrasenplätze im Osten der Stadt, wie auch am Hagenbach-Stadion. Letzteres bekommt eine neue Tartarbahn, während die restlichen Haller Sportstätten mit 150.000 Euro bezuschusst werden. Miro Ruff sprach mit Jürgen Lechner, dem ersten Vorsitzenden der Sportfreunde Schwäbisch Hall, über die bevorstehenden Renovierungsarbeiten, die zukünftige Zusammenarbeit mit den Unicorns und die sportliche Entwicklung der Sportfreunde.
Herr Lechner, der Gemeinderat hier in Schwäbisch Hall hat vor kurzem beschlossen, dass das Auwiesenstadion renoviert werden soll für knapp 2 Millionen Euro. Davor war eine jahrelange Diskussion, so war es in der Presse zu lesen. Haben Sie diese Evolution auch mitbegleitet und wie begrüßen Sie jetzt die Entscheidung der Sanierung der Auwiese?
Also ich bin ja vor 3 Jahren nach Schwäbisch Hall gekommen und habe dort auch gleich den Verein übernommen, die Sportfreunde Schwäbisch Hall. Und da war eigentlich immer klar und die Diskussion ist immer aufgebrannt. Auwiese soll zum Baugebiet gemacht werden. Von dem her war für mich klar, dass es irgendwann eine Veränderung für den Verein gibt. In den Jahren hat man aber bemerkt, dass der Gemeinderat sich schwer tut, die Auwiese dann wirklich als Baugebiet auszuweisen. Und somit war natürlich auch die Chance da, dass das, dass die Heimat von den Sportfreunden dann auch zum städtischen Stadion wird. Von dem her gesehen war das jetzt ein langer Prozess, wo wir begleitet haben und auch ein Stück weit gestaltet mit den Unicorns. Und jetzt sind wir natürlich froh, dass eine Entscheidung gefallen ist. Uns wäre natürlich auch lieber gewesen, eine große Lösung im Osten. Aber ich glaube, die alternative Auwiese war letztendlich unter Kostengesichtspunkten die einzigste mehrheitsfähige Lösung.
Sie haben es angesprochen, die Unicorns. Was glauben Sie in dem Prozess, inwieweit haben die Unicorns das Ganze positiv und schneller beeinflusst, dadurch, dass sie jetzt einfach zum zweiten Mal deutscher Meister im Football geworden sind und die Stadt einfach eingesehen hat, wir brauchen ein vernünftiges Stadion, in Anführungsstrichen. Wie hat das vielleicht die Entwicklung noch beeinflusst?
Ja, das war die Grundlage. Okay. Mhm. Also, bin ja selber American Football Fan und habe die Unicorns auch immer beobachtet und auch hin und wieder war ich dann auch im Stadion und ist klar, ein städtisches Stadion wäre nicht möglich gewesen, wenn der sportliche Erfolg von den Unicorns nicht gekommen wäre. Mhm. Weil ich glaube, das wäre vermessen zu denken als Verein wie die Sportfreunde, dass man ohne eine Kooperation mit einem anderen Verein ein Stadion hingestellt bekommt. Also nur mal zur Unterlegung, dass es überhaupt möglich geworden ist, ist Grundlage die zwei deutsche Meistertitel von den Unicorns.
Mhm. Fakt ist ja, mir wird sich in Zukunft also das Stadion mit den Unicorns teilen. Wie verläuft da die Kommunikation bis jetzt? Also man hat vielleicht ja auch verschiedene Interessen. Das Stadion muss für beide Sportarten kompatibel sein. Wie verläuft da momentan die Kommunikation und wie wird es sichergestellt, dass beide Seiten zu ihren Rechten kommen?
Ja, also man muss vielleicht vorher anfangen. Die Unicorns und die Sportfreunde haben sich ja schon vor mehreren Monaten, also ich glaube, es zieht sich jetzt schon fast eineinhalb Jahre hin, wo wir intensiv in Gesprächen waren, erst mal lose und dann immer intensiver, bis dahin, dass wir vor einem Jahr gesagt haben, wir nach dem ersten deutschen Meistertitel, wir gehen die Sache zusammen an und sagen, wir äußern mal den Wunsch, dass es doch eine Möglichkeit wäre, wenn zwei Vereine zusammengehen, dass man dann eine größere Chance hätte, ein vernünftiges Beispielstadion zu bekommen. Natürlich, die Erstkonzeption war, dass man ein großes Stadion bekommen und in dem Zug hat man ein Konzept erstellt, das dann auch den Fraktionsvorsitzenden vor einem Jahr mal vorgestellt wurde. Und da haben wir natürlich intensive Gespräche vorher geführt, ist es denn überhaupt möglich, einen Fußballverein und einen American Football Verein in ein Stadion reinzubringen. Da ist das große Vorbild immer gewesen, die Stuttgarter Scorpions mit den Stuttgarter Kickers. Die praktizieren das jetzt schon seit mehreren Jahren. Da gibt es auch Lösungen. Und es war für uns immer klar, wenn wir ein Stadion wollen und das auch einfordern, muss jeder Verein Kompromisse machen. Und die werden wir dann auch tun. Ganz konkret haben wir darüber noch nicht gesprochen. Wir haben uns committed, dass nach der Entscheidung dann die Detailgespräche folgen werden. Und die werden jetzt im neuen Jahr folgen, wenn wir uns sofort zusammensetzen, bevor dann die Planung von den Details im Stadion geplant wird.
Also es gibt noch keine feste Zahl, was Zuschauerplätze betrifft, beziehungsweise wann auch das Stadion mal fertig werden soll.
Doch. Das alles nur, ich rede jetzt von den Details. Also ich sag mal, wie läuft es mit dem Wurstverkauf, wie werden die Räumlichkeiten genutzt, welche Kabinen kommen jetzt im Detail hin. Also was konkret schon feststeht, ist, dass eine Tribüne auf der, also eine Sitzplatztribüne auf der bisherigen Tribünenseite entsteht, auf der Gegengerade soll eine kleine Sitzplatztribüne, ob überdacht oder nicht, muss noch auch unter Kostengesichtspunkten geprüft werden, aber natürlich dann eine schöne Renovierung von den Stehplätzen. Also es gibt schon einen Grobplan, aber Der Grobplan reicht natürlich nicht aus. Also Tribüne wird es geben, auf beiden Seiten wird saniert, es wird auch ausreichend Kabinen erstellt, aber es ist noch nicht klar, lässt man die Altsubstände stehen, baut dann an und es wird alles im Detail dann mit der Stadt, den Unicorns und den Sportfreunden noch besprochen. Stichwort Fertigstellung. Wir hoffen, dass wir vielleicht im September, Oktober 2013, dass die Unicorns eventuell schon ein Spiel austragen können, sodass also Fertigstellung schon noch im Jahr 2013 geplant ist. Ist aber natürlich notwendig, dass man dann irgendwann einmal im März, April einzelne Gewerke schon anfängt.
Jetzt hat die Entscheidung für die Auwiese natürlich auch bei anderen Vereinen, sage ich mal, die nicht im Zentrum angesiedelt sind, auch Kritik hervorgerufen. Sie fühlen sich nicht richtig berücksichtigt. Was entgegnen Sie denen und können Sie diese Kritik auch ein bisschen verstehen?
Also entgegnen brauche ich da gar nichts. Vom Grundsatz her haben die Vereine natürlich recht. Es kann natürlich nicht sein, dass hier ein Verein übermäßig bevorzugt wird. Man muss die ganze Sache vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Die Frage war ja Stadion. Und ein Stadion kann ja nur über eine Auslastung von einem Fußball funktionieren. Die Unicorns haben 8 reguläre Heimspiele plus noch 2 oder 3 Playoff-Spiele, also 2 Playoff-Spiele in dem Fall. Und man kann natürlich kein Stadion bauen für eine Auslastung von 10 Spielen. Also muss ein zusätzlicher Verein hier mit eingebunden werden. Und da bietet sich natürlich der Fußball an. Wir haben im Schnitt ungefähr 400 Zuschauer. Von dem her gesehen war es eigentlich auch in der Natur der Sache, dass die Sportfreunde dann der zweite Partner sind. Das war aber, sagen wir, für viele Entscheidungsträger und auch für die Vereine im Vorfeld klar. Dass die anderen Vereine natürlich jetzt auch Wünsche einstellen, das ist völlig verständlich, haben sie dann auch gemacht. Da gab es ja mal eine Sitzung mit allen Vereinen, da wurde das auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und ist auch richtig so. Man kann jetzt nicht 2 Millionen in der Stadt investieren und die anderen Vereine dann völlig unberücksichtigt lassen. Und da fand ich, hat der Gemeinderat einen sehr guten Kompromiss gefunden, dass sie in dem Etat, in dem Gesamtpaket von 4 Millionen, wird ja jetzt in die Stadt, in den Sport investiert, dass man dann auch die Randvereine ermöglicht, ihre Infrastruktur zu verbessern. Und ich finde, das ist ein gelungener Kompromiss, dass natürlich der eine oder andere Verein jetzt neidisch auf die Sportfreunde schaut. Dafür habe ich volles Verständnis und da brauche ich auch gar nichts entgegnen. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, es wird ein städtisches Stadion. Also es wird auch hier die Möglichkeit geben, für jeden Verein, vom Jubiläumsspiel, vom Jugendturnier in das Stadion reinzugehen und da sind Sie auch herzlich willkommen.
Letzte Frage, sportliche Infrastruktur ist das eine, aber das Sportliche darf man natürlich auch nicht vergessen. Da läuft es ja gerade bei den Sportfreunden ganz gut, momentan ist man Tabellenzweiter. Also wenn man das jetzt noch die zweite Saisonhälfte durchhalten kann, spielt man um den Aufstieg mit. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass das Team jetzt unter Trainer Thorsten Schiff so erfolgreich ist und können die Haller und Hallerinnen vielleicht nächste Saison schon Oberliga-Fußball sehen?
Also es ist eine ganz schwierige Frage. Da pochen in mir aber 2 Herzen. Das eine ist natürlich, dass man, glaube ich, durch eine jahrelange Jugendarbeit und jetzt auch durch die Weiterführung durch den Thorsten Schiff, der die Spieler alle in der A-Jugend und B-Jugend schon ausgebildet hat und dann später erster Mannschaftstrainer wurde, dass wir eine super Entwicklung hinter uns haben. Und die Entwicklung führt dazu, dass die Mannschaft immer stärker wird und durch gezielte Einkäufe von Spielern aus dem Kreis, aus der näheren Umgebung, hat sich die Mannschaft jetzt so entwickelt, dass wir überraschend auf dem 2. Tabellenplatz stehen. Mit dem haben wir jetzt nicht unbedingt gerechnet. Wir wollten nicht absteigen. Wir wussten, dass das 2. Jahr das Schwierigste ist. Das hat man letztes Jahr in Untermünchheim gesehen, die dann, trotz dass sie im 1. Jahr 5. wurden, dann doch noch abgestiegen sind. Und das wollten wir mit aller Macht vermeiden und haben deswegen auch die Mannschaft situativ verstärkt. Das ist natürlich jetzt zum 2. Platz reicht, ist für uns alle überraschend und da sind wir auch mächtig stolz. wie es natürlich in der Rückrunde weitergeht. Die Mannschaft ist nach wie vor in einem Durchschnittsalter von 22, 23 Jahren. Das wissen wir nicht, ob die Mannschaft dem Druck nachher, der dann jetzt automatisch kommt, auch standhält. Aber ich denke, wir haben das Zeug dazu, weiter oben mitzuspielen. Ob danach ein Aufstieg kommen würde oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber verhindern werden wir das natürlich nicht, würden wir uns natürlich freuen. Aber es ist in keinster Weise jetzt irgendwo geplant oder wird auch jetzt nicht forciert, indem man jetzt nochmal Spieler einkauft, um da jetzt den Aufstieg perfekt zu machen. Wir freuen uns, dass wir da oben spielen. Und solange wir da oben sind, nehmen wir das auch mit. Wenn es dann nachher Platz 4 oder 5 oder 6 ist, sind wir auch voll und ganz zufrieden.
Herr Lechner, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
Die Stadt Schwäbisch Hall will sich ein neues Leitbild geben. Es soll als Entscheidungshilfe in der zukünftigen Stadtentwicklung für den Gemeinderat dienen. Der Haller Bürger Peter Nischling wurde diesbezüglich angeschrieben und nahm an einer Bürgerbefragung teil, die wissenschaftlich ausgewertet wurde. Die Ergebnisse dienten als Grundlage des Bürgerworkshops, welcher im Oktober stattfand. Peter Nischling war dabei und erzählt im Interview mit Miro Ruff von seinen Erlebnissen vor Ort, der Stadtentwicklung insgesamt und über ein Bürgerforum, das im Begriff ist, sich zu formieren. Nischling ist es dabei wichtig klarzustellen, den aktiven Bürgern gehe es nicht darum, sich konfrontativ gegen die Stadt zu positionieren, vielmehr wolle man im Dialog Positives für Hall erreichen. Bisher blieb aber ein Dialog auf Augenhöhe aus.
Peter Nischling, Sie gehören zu den ungefähr 2500 Bürgern in Schwäbisch Hall, die angeschrieben wurden. Sind Sie jetzt dadurch involviert worden, dort in dem Bürgerworkshop mitzumachen, dadurch, dass Sie angeschrieben wurden? Oder sind Sie auch so ein aktiver Bürger, sage ich mal, der einfach seine Stadt und das Stadtleitbild auch mitgestalten will?
Ja, wir haben schon einige Aktionen hier gemacht. Ich bin eigentlich, ja, ich habe es gelesen zwar, aber ich bin durch andere eben darauf aufmerksam geworden und habe gesagt, das ist die Chance, dort mal mitzuarbeiten. Und ja, es war ja eigentlich auch praktisch, dass der Bürger gegenüber der Verwaltung, das ist ja hier in Schwäbisch Hall besonders schwierig, die Verwaltung und der Bürger, die stehen ja nicht auf einer Stufe. Es ist also, wir wollen eigentlich sehen, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden können. Und das ist im Augenblick mit der Stadt in manchen Sachen sehr schwierig. Ja. Und gerade was so Planung angeht, da wird teilweise sehr selbstherrlich reagiert und geplant. Und der Bürger kann das nur noch abnicken. Und das ist natürlich ein Thema, sprich direkte Demokratie, Bürgerbeteiligung. Und da muss man was tun, sonst werden wir bevormundet praktisch von unseren Politikern.
Hat sich ein Initiativkreis gebildet mit 35 Personen. Wer sitzt dort eigentlich genau drin und was macht dieser Initiativkreis?
Also es sind zwei Sachen. Das eine ist der Initiativkreis, der eigentlich diesen sogenannten Bürgerworkshop vorbereitet hat. In diesem Initiativkreis sitzen Leute vom Gemeinderat drin, von der Verwaltung und von verschiedenen Vereinen und auch da sind auch Händler drin, da ist auch von Optima und also es sind auch Geschäftsleute drin. Und dieser Initiativkreis, das sind glaube ich auch 25, 30 Leute, die haben mehrere Themen festgezurrt und aufgrund dieser Themen wurde denn im sogenannten Bürgerworkshop wurden diese Themen weiter bearbeitet und die Bürger hatten dort die Gelegenheit, ihre Meinung dazu zu äußern und neue oder zusätzliche Ideen zu entwickeln. Und das fand statt am 19. und 20. Oktober. Und das Ergebnis war eigentlich, dass die Zeit viel zu kurz war, weil es sind so viele Themen gewesen, die man weiter hätte vertiefen müssen. Und dann haben wir spontan gesagt, wir müssen weitermachen. Und daraus, aus diesem Bürgerworkshop, der da am 20. stattfand, ist denn so eine Initiative entstanden. Und diese Initiative hat jetzt vor 3 Wochen sich getroffen im Haus der Bildung. Und wir hatten so den ersten gemeinsamen Abend gehabt und haben dort also uns mal vorgestellt und welche Themen wir bearbeiten und haben jetzt gesagt, wir bilden ein Bürgerforum und dieses Bürgerforum wird dann mehr oder weniger diese Themen vertiefen und dann mit der Stadt entsprechende Änderungen oder Verbesserungen vorschlagen und jetzt mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also wir haben erstmal einmal getagt, diese Initiative.
Ich würde gerne noch mal auf den Workshop eingehen. Welche Themen haben Sie dort behandelt oder welche Themen konnten Sie auch selber einbringen oder haben Sie stark dafür gemacht?
Ja, es waren verschiedene Themengruppen und es wurden also eigentlich 3 Gruppen gebildet. Das eine war mehr mit dem Wohnen, also Entwicklung der Stadt, wie werden wir in Zukunft wohnen. Das soll ja Stadtbild 2025 sein. Dann war ein Thema das war die Jugend und ich war in der Gruppe Bürgerliches Engagement und da ging es auch eigentlich um Jugend, um Senioren, um Migration und so weiter. Es waren also verschiedene Themen und wir haben dann praktisch zu einzelnen Themen haben wir dann gebrainstormt und haben versucht, Ziele zu definieren, was müsste man machen. Ja. Zum Beispiel Wohngebiet, was jetzt da hinterm Bahnhofsviertel, was im Bahnhofsviertel geplant ist, dass man da Mitsprache hat und dass da praktisch Wohnungen entstehen, die bezahlbar sind für die Jugend und für die Alten. Also es waren so Themen und wie geht Freizeitgestaltung für die Jugend, Thema Weilerwiese und so weiter. Und auch für die Senioren, Freizeitgestaltung für Senioren. Auch so 10 Café zum Beispiel, das Glück ist ja weggefallen und jetzt kommt ja hier unten was wieder rein. Es fehlt so für die Jugendlichen Anlauf, ja, und für die Kleinkinder so und so guckt man das Kocherquartier an, das ist ein reiner Konsumtempel, da ist nichts Grünes, da ist nichts zum Aufenthalt, da soll man kaufen und weggehen, es ist kalt und wie kann man diese Plätze beleben?
Ja. Das Thema ist der Leitbild 2025, abschließende Frage, wie sehen Sie Hall in 2025? Wird es Also momentan sprechen sich ja 94% der Befragten hier in Hall von einer sehr hohen Lebensqualität. Wird es dann auch so sein oder was denken Sie, wird sich Hall entwickeln in
Zukunft? Ja, ich meine, es wird höchstwahrscheinlich so von der wirtschaftlichen Entwicklung wird das weiterlaufen. Wo ich die Gefahr halt sehe, dass das mehr so dieser Trend ist, dass hier zusätzlich noch Industrie angesiedelt wird. Dass also die Kultur, die Freizeit, also dass eigentlich so das, der menschliche Umgang, das Soziale, dass das nicht so gesehen wird, wie es eigentlich erforderlich ist, gerade auch im Hinblick, wenn wir denken auf unsere ältere Generation, ich gehöre nun auch dazu, wie sieht das aus mit den Senioren hier und vor allen Dingen auch mit der Jugend. Wenn Sie sehen jetzt bei diesem Wetter, die Jugendlichen haben keinen Raum, wo sie sich aufhalten können. Sie sitzen, können sie gehen in ein Kocherquartier unten auf den Stufen im Treppenhaus oder sie sind in irgendwelchen Parkhäusern, weil sie kein Zuhause haben. Wenn es schönes Wetter ist, dann sind sie zwar auf der Hallmauer, aber da wird nichts getan. Ich meine, jetzt ist wohl mit dem Gemeinderat da ein Projekt Weilerwiesen, dass man da was schaffen will. Aber da fließt wahrscheinlich auch noch viel Wasser in den Kocher runter. Aber da fehlt so was. Ja? Also es fehlen auch, es ist ja inzwischen Schwäbisch Hall eine Studentenstadt geworden, aber Sie sehen von den Studenten eigentlich wenig. Keine Studentenlokale, keine Studentenszene irgendwie so, das fehlt. Ja? Und die Kultur ist also eigentlich nur noch Freilichtspiele und ja, das war's denn. Ne? Und da muss man sehen, dass das eben weitergeführt wird, dass das nicht so einseitig auf die Industrie konzentriert wird, sondern dass es sich hier eröffnet, dass wir mehr, sag ich mal, bürgerliche Begegnungen haben, dass man die Räumlichkeiten auch für die Begegnungen schafft. Zum Beispiel, man kann den Hallplatz entsprechend gestalten, man kann noch einiges hier tun in der Stadt, dass es freundlicher, bürgerfreundlicher wird und das ist eigentlich so, was ich sehe, was in der Zukunft erforderlich ist. Also nicht nur die Weltmarktführer ansiedeln, sondern eben auch hier das Soziale, das Miteinander umgehen, da muss man einiges für tun.
Peter Nieschling, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Das war Fokus Südwest von Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Kim Tuvivo, Dominik Blersch, Miro Ruff und Ute Bartels.